Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Alex Wert. Deutschland und andere Länder wollen verhindern, dass Menschen illegal in die EU kommen. Grund ist die Lage in Ceuta. Das Gebiet gehört zu Spanien und damit zur EU, aber liegt in Nordafrika an der Grenze zu Marokko. Zehntausende Menschen haben versucht, Ceuta zu erreichen, vor allem schwimmend. Unter anderem gab es Gerüchte, die Grenze sei offen. Mindestens 57 Menschen sind gestorben, zum Beispiel, weil sie im Meer ertrunken sind. Deutschland hat wegen der Migrantinnen und Migranten angekündigt, die Grenzkontrollen über September hinaus zu verlängern. Frankreich und Italien wollen ihre Grenzen jetzt stärker kontrollieren. Der EU-Migrationskommissar hat dagegen gesagt, dass gar keine Menschen von Ceuta aus auf das europäische Festland weitergereist sind. Laut Spaniens Regierung ist die Mehrheit der Leute inzwischen zurück in Marokko. Ab heute gilt in Deutschland das sogenannte Recht auf Reparatur. Hersteller müssen viele Elektrogeräte auch nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistung reparieren, kostenlos oder zu einem angemessenen Preis. Außerdem dürfen sie Reparaturen nicht unnötig erschweren, etwa indem Ersatzteile fehlen oder nur bestimmte Teile verwendet werden dürfen. Mit den neuen Regeln setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um. Ziel ist, dass Elektrogeräte länger genutzt werden und dadurch weniger Elektroschrott entsteht. Verbraucherschützer kritisieren, dass weiter nicht klar geregelt ist, wie teuer eine Reparatur höchstens sein darf. In Hamburg ist der Rohbau der neuen Sternbrücke komplett eingebaut worden. Das Teil wiegt 3.700 Tonnen und war vorher durch Hamburgs Innenstadt gerollt. Der Transport über die 500 Meter lange Strecke dauerte insgesamt 7 Stunden. Das Anheben auf die Einbauhöhe dauerte nochmal 8 Stunden. Sobald alle Restarbeiten erledigt sind, sollen täglich 1.000 Züge über die Sternbrücke rollen. Sie verbindet den Hauptbahnhof mit dem Bahnhof Altona. Die Vorgängerbrücke musste ersetzt werden, weil der Stahl nach rund 100 Jahren marode war. In Sri Lanka ist ein ehemaliger Polizeichef zum Tode verurteilt worden. Das Gericht sagt, dass der Mann nicht genug getan hat, um die Bombenanschläge von Ostern 2019 zu verhindern. Die Todesstrafe bedeutet in Sri Lanka üblicherweise lebenslange Haft. Sie wird dort seit langem nicht mehr vollstreckt. Die Anschläge damals richteten sich gegen Touri-Hotels und Kirchen. Etwa 270 Menschen wurden getötet. Eine Untersuchung kam zum Schluss, dass die Polizei nichts unternommen hatte, obwohl es viele Warnungen vor den Anschlägen gab. Zwei islamistische Gruppen aus Sri Lanka wurden verdächtigt, dahinter zu stecken. Von den direkten Drahtzehern ist keiner mehr am Leben.
Das Wetter.
Für ein paar Regionen gilt heute Abend eine Unwetterwarnung im Norden, im Südwesten und Südosten. Es kann schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. In der Nacht wird es ruhiger, die Werte gehen runter auf 9 bis 21 Grad. Morgen kann es im Süden und Osten gewittern, sonst oft Sonne. In der Nordhälfte bis 26, in der Südhälfte bis 31 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
Leute, ich muss mich einmal kurz bei euch melden, bevor es hier richtig losgeht. In dieser Folge, da geht es um Einsamkeit in der queeren Community. Und ein Großteil dieser Episode ist vor dem Anschlag auf den CSD in Berlin entstanden. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn wir im Gespräch selber nicht auf die Situation in Berlin eingehen. Es war einfach vorher das Gespräch. Das Thema der Folge, das ist irgendwie in den letzten Tagen erschreckend aktuell geworden. Und genau damit legen wir jetzt los.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer.
Nova. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. In den Club gehen und die ganze Nacht tanzen. Das kann so befreiend sein. Man kommt viel zu spät nach Hause, die Füße brennen und man ist wirklich so ein einziger Haufen Endorphine. Manchmal, da ist so ein Abend im Club aber noch viel mehr. Ein richtiger Erweckungsmoment. So ging's Alicia, als sie zum Feiern von Lindau am Bodensee auf die österreichische Seite nach Bregenz gefahren ist.
Und da gab es tatsächlich einige queere Partys. Und da war ich mit meiner damaligen Freundin auf einer Halloween-Party und dachte mir, okay, krass. Da waren natürlich nur queere Menschen und dann auch jetzt nicht nur lesbische Frauen und schwule Männer, sondern auch Transmänner und Transfrauen. Und das war für mich damals schon krass. Vor allem auch auf dieser Party Das ist mir erst Jahre später bewusst geworden. Das war das erste Mal, dass ich feiern war, ohne Angst zu haben um mein Getränk, ohne Angst zu haben, angefasst zu werden, ungewollt, ohne Angst zu haben draußen, wenn ich eine rauchen war, irgendwie dort, weiß ich nicht, im Dunkeln überfallen zu werden oder sonst was. Alle hatten Spaß, jeder war so, wie er war. Da gab es irgendwie keinen Stress. Niemand hat sich angestresst. Alle waren einfach nur da und glücklich. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, boah, krass, da will ich Teil davon sein.
In dieser Episode geht es um Einsamkeit. Von der sind queere Menschen tatsächlich anders betroffen als der Rest der Gesellschaft. Und Einsamkeit, das ist auch was anderes als alleine sein.
Ganz platt gesagt, wenn ich mich einsam fühle, fühle ich mich schlecht. Und wenn ich allein bin, dann kann ich mich sehr zufrieden fühlen oder einsam. Je nachdem, wie ich dieses Alleinsein wahrnehme. Also die soziologische Definition von Einsamkeit ist, du empfindest die Beziehung, die du hast, als nicht ausreichend. Wenn ich allein bin, kann ich das Gefühl haben, es ist super, ich bin total bei mir und ich freue mich, dass ich mit meinem Buch auf dem Sofa sitze oder einfach nur aus dem Fenster schaue. Und in einer Stunde kommt mein Boyfriend vorbei oder meine beste Freundin. Und wenn du einsam bist, sitzt du da und denkst, scheiße, wo sind eigentlich die Menschen? Wo ist mein Leben?
Das ist der Journalist und Autor Lennart Herberhold, der schon länger zu dem Thema Einsamkeit und Queerness arbeitet. Der wird in dieser Episode unter anderem darüber sprechen, wie Einsamkeit auch verbinden kann. Alicia Denk, die habt ihr ganz am Anfang schon gehört. Die ist 32 und wohnt in Ravensburg. Das liegt in Oberschwaben am Bodensee. Alicia arbeitet als Heilerziehungspflegerin in einer forensischen Psychiatrie. Und früher, da hat sie in einem Dorf in Bayern an der Grenze zu Österreich gewohnt. Da leben nicht mal 2000 Leute. Ja, und da war Alicia als lesbische Frau früher teilweise schon sehr einsam.
Ich glaube, ich kannte niemanden außer mich selber und meine damalige Partnerin, die offen lesbisch war, ganz lange. Wir waren eine ganze Weile zusammen, erst dann später, als wir dann auch so weggegangen sind gemeinsam, wo wir dann so alt waren, dass wir weggehen konnten, da habe ich mal ein, zwei Leute dann gesehen, die auch so gleichgeschlechtlich sich offen gezeigt haben, aber halt auch, weil man dann vielleicht auch gezielt auf Partys gegangen ist, wo gleichgeschlechtliche Personen gefeiert haben. Und ansonsten so in meiner Wahrnehmung zumindest, wenn ich mich erinnere, ich hatte jetzt da niemanden, der da jetzt irgendwie mir ein Vorbild gewesen wäre. Weder irgendwie in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, im Fernseher großartig, noch irgendwie ja Künstlerinnen oder sonst was. Es war, also kann auch sein, dass es meine Wahrnehmung ist, aber ich habe damals mich gefühlt, als wäre ich jetzt die einzige Person auf der Welt, die tatsächlich auf Frauen steht.
Mit Alicia wird es später auch noch darum gehen, seit wann sie sich wirklich als Teil der queeren Community sieht. Und jetzt ist gerade ja auch noch die Pride-Season, ne? Der offizielle Pride-Monat ist Juni, aber den ganzen Sommer gibt es ja CSD-Veranstaltungen. In großen Städten wie Köln, Hamburg, München, ja, oder eben auch Berlin. Aber auch in ländlichen Gebieten. Und da geht es nicht nur um Feierei, sondern die queere Szene, die demonstriert dafür ihre Rechte. Und wenn der Sommer vorbei ist, ja, dann bedeutet das auch wieder weniger Sichtbarkeit, weniger Möglichkeiten zusammenzukommen auch, ne? Vor allen Dingen in ländlichen Gebieten. Und wie Queerness und Einsamkeit zusammenhängen, darum geht es jetzt mit Lennart. Der ist Anfang 50, selber schwul und hat ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Queere Einsamkeit, queere Gemeinschaft. Wie wollen wir leben? So heißt dieses Buch. Und für das Buch, da hat er ganz unterschiedliche queere Menschen getroffen. Von jung bis alt, von cis bis trans, von homo bis pan. Wirklich die ganze Pride-Flagge einmal durch. Ich habe Lennart gefragt, warum betrifft denn Einsamkeit die queere Community nochmal anders als den Rest der Gesellschaft?
Also es gibt eine Studie der letzten Bundesregierung, die sagt, dass ungefähr 16% der queeren Menschen sich einsam fühlen. Gegenüber 10% der Nicht-Queeren. Da gibt es eine Differenz. Mhm. Und ich bin dann losgezogen und habe mit queeren Menschen in ganz Deutschland aus allen Altersgruppen darüber geredet, warum fühlst du dich einsam? Und mir fällt spontan ein junger Transmann, sehr jung, 18 Jahre, aus Trier ein, der von seinem Coming Out erzählt hat und wie krass das war. Wie krass das war, in der Klasse gemobbt zu werden, mit Essen beworfen zu werden. Das fand an einem sehr coolen Ort statt, nämlich an der Queer AG eines Gymnasiums in Trier. Da hat eine heterosexuelle Lehrerin gesagt, das kann nicht sein, dass die Kids hier zum Beispiel nicht auf die Toilette gehen können, die non-binär oder trans sind, weil sie Angst haben. Und dann hat sie diese Queer AG gegründet als Safer Space und so auch als Aufklärungsgruppe, die in Klassen geht und erzählt, was ist eigentlich queer. Und dieser Transjunge hat halt erzählt, wie hart das für ihn war nach dem Coming Out und was er auch immer noch erlebt. Und ganz zum Schluss habe ich nochmal alle in dieser Gruppe gefragt, wann fühlt ihr euch einsam? Und er sagte, naja, ich bin halt trans und schwul und es gibt einfach mehr Heteros da draußen. Also es ist einfach, der Pool ist einfach schon mal kleiner, wo du jemanden finden kannst. Und so habe ich das als schwuler Junge in der saarländischen Provinz in den 90ern auch erlebt.
War das dann so ein Gefühl von, hier ist einfach niemand so wie ich? Also man fühlt sich so total alleine in dem, wie man ist, und dadurch entsteht dann so eine Einsamkeit.
Genau. Du kennst niemand anderen und du hast keine Vorbilder. Du hast niemanden, der dir sagen kann, okay, so und so, also jeder Mensch lebt sein Leben für sich und es gibt auch für queere Leben natürlich nicht die Formel, nach der du leben kannst, aber du brauchst einfach Menschen, die dich an der Hand nehmen und die dir sagen, so könntest du leben, so lebe ich, und die hast du nicht, beziehungsweise wenn du sie online hast, und auch das haben mir diese jungen Menschen in der Queer AG gesagt, das ist nicht dasselbe. Und Magnus, eine non-binäre Person aus Braunschweig, mit der ich lange gesprochen habe, meinte auch, das bringt mir nichts, wenn Leute meine Transition auf Instagram liken. Okay, da habe ich dann ein Herzchen stehen, aber ich brauche Menschen um mich rum, die mich supporten.
Du bist ja selber auch ein schwuler Mann. Nimmst du ein Bewusstsein wahr für das Thema queere Einsamkeit? Also ist es zum Beispiel was, worüber du dich mit deinen Friends auch austauschst, wie du als queerer Mann auch davon betroffen bist?
Das hat tatsächlich erst angefangen mit dem Buch. Also ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, und ich habe natürlich meinen queeren FreundInnen hier in Hamburg davon erzählt. Und dadurch kam auch erst so ein Gespräch über eigene Einsamkeit in Gang. Weil ich glaube, Einsamkeit was ist, was viele Menschen auch verstecken.
Weil also, man sich so schämt dafür.
Man schämt sich, ja. Man hat das Gefühl, irgendwie bin ich komisch, also irgendwie bin ich gescheitert in meinem sozialen Leben. Und das möchte ja niemand. Und ich habe das Buch auch geschrieben, um dieses Tabu so ein bisschen aufzubrechen. Und habe es auch als sehr, ja, heilsam erlebt, mit anderen queeren Menschen darüber zu reden. Also wir hatten, egal ob das eine 70-jährige Transfrau in Berlin war oder ein 18-jähriger Transjunge in Trier oder schwule Männer um die 70 in Hamburg, wir hatten darüber eine Verbindung, dass wir queer sind, und darüber eine Verbindung, dass wir über Einsamkeit gesprochen haben.
Ein bisschen wie so ein zweites Coming Out. Na, erstmal das Coming Out als queer, ja. und dann hat man nochmal so dieses, dass man teilt, hey, ich bin irgendwie einsam.
Total, ja, so ist das.
Wie man damit umgeht, wenn man durch seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität irgendwie schon Teil der queeren Community ist, sich aber selber gar nicht so sehr der Community zugehörig fühlt. Darüber haben Lennart und ich auch noch gesprochen. Das hört ihr später. Auch Alicia und ich haben über das Thema Einsamkeit gesprochen. Sie hat ja eben schon erzählt, dass sie sich früher auf dem Dorf in Bayern als lesbische Frau teilweise schon sehr einsam gefühlt hat. Ich habe sie gefragt, Alicia, was sind denn das für Momente, in denen du dich einsam fühlst?
Also je nach Bubble, in der ich mich gerade bewege, sprich gerade wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die gar nichts mit Queerness zu tun haben, also in heteronormativen Bubbles, dann fühle ich mich ganz oft, als wäre ich irgendwie so die einzige Person, die sich jemals darüber Gedanken gemacht hat, dass es noch andere Arten gibt zu lieben. Also genau, also ganz oft eben, wenn ich ja mit anderen Menschen zu tun habe, die jetzt nicht gerade in einer queerpolitischen Bubble sich befinden, dann fühle ich mich oft einfach mit ja, mit meiner starken Meinung, die ich habe, oder auch mit meinem starken Gerechtigkeitssinn für Minderheiten oft einfach als die Person, die oft als sehr stressig wahrgenommen wird, oft nicht verstanden wird, warum mir das so wichtig ist. Ja, und da habe ich oft das Gefühl, ich bin sehr alleine mit meiner Meinung, was mich dann oft auch sehr emotional machen kann.
Und hast du das Gefühl, du kannst dann zum Beispiel über manche Themen nicht sprechen oder sowas?
Wie gesagt, also je nachdem, in welchem Kreis ich mich befinde, versuche ich schon, Themen eher zu vermeiden, weil ich nicht einschätzen kann, wie die Reaktion darauf ist. Und hatte ich in meinem beruflichen Leben auch schon öfter, dass ich erstmal mich da vorsichtig rangetastet habe und jetzt nicht von vornherein quasi mich geoutet habe zum Beispiel oder auch geäußert habe, dass ich sehr politisch aktiv bin, weil es einfach oft auch sein kann, dass man dann erstmal, ja, dass man Misstrauen irgendwie einer anderen Person bewirkt oder Unverständnis. Und um das zu vermeiden, versuche ich dann manchmal eher das so ganz vorsichtig mich erstmal reinzutasten. Je nachdem, wo ich bin, habe ich andere Themen, die dann im Fokus liegen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass man nicht offen immer überall gleich sprechen kann.
Was sind das denn für Kreise, in denen du so eine Einsamkeit nicht empfindest?
Also in meinem jetzigen Freundinnenkreis hier in Ravensburg zum Beispiel, den ich mir sozusagen auch mit selber aufgebaut habe, da habe ich das Gefühl, ich kann einfach sein, wie ich bin. Die anderen haben genauso Diskriminierungserfahrungen gemacht wie ich. Vor allem hier in der, sag ich mal, linken Szene fühle ich mich sehr wohl, oder auch in der Flinter-Szene, also wo viele Frauen oder lesbische Frauen oder auch Transfrauen zusammenkommen. Da habe ich das Gefühl, ich kann einfach frei sein, frei atmen und für mich einfach einstehen. Ja.
Wenn wir über das Thema Einsamkeit reden, da geht es ja dann auch oft darum, dass viele Menschen auch so auf der Suche nach einer Beziehung sind. Geht's dir auch so?
Ich verstehe, was du meinst, und ich kenne auch viele Menschen um mich herum, die einfach das Gefühl haben, sie müssen jetzt dringendst noch jemanden kennenlernen, weil einfach, es hört sich richtig dumm an, aber einfach die Auswahl irgendwie auch begrenzt ist, und umso älter man wird, umso mehr hat man irgendwie diesen Druck oder das Gefühl, diesen Druck zu haben, noch jemanden kennenzulernen, mit dem man dann alt werden kann. Und man hat, glaube ich, auch, als jetzt so meine Interpretation von dem Ganzen, eine sehr anders romantische Vorstellung von Liebe als, würde ich jetzt mal sagen, in Hetero-Beziehungen. Ich selber hatte dieses Gefühl auch ganz lange, dass ich selber mit mir gar nicht alleine sein konnte und ja, Schwierigkeiten hat, irgendwie einfach mal nur mit mir zufrieden zu sein und nichts, irgendwie jemanden kennenlernen zu wollen. Das hat sich dann so in der Zeit ein bisschen verändert. Da hat aber auch meine Therapie eine große Rolle gespielt, die ich gemacht habe. Dann, als ich eigentlich so gar nicht mehr auf der Suche war, habe ich eigentlich so jetzt meine jetzige Partnerperson kennengelernt.
Ist auch so ein bisschen ein Klassiker, ne?
Ja, schon irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auch, also ich bin nicht so der Fan davon zu sagen, du musst erst mit dir selber klarkommen, um mit jemand anderem eine glückliche Beziehung zu führen, weil ich auch der Meinung bin, irgendwie man lernt Autofahren, indem man fährt. Und auch in einer Beziehung, in einer kommunikativen, gesunden Beziehung kann man gemeinsam lernen, ja, seine Defizite oder Ängste gemeinsam zu überwinden. So, das ist, finde ich, jetzt nicht der Anspruch. Aber ja, bei mir war es jetzt halt tatsächlich so, dass ich dann irgendwie einfach dachte, egal, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mich und auf meine Arbeit. Und da kam mir der Zufall dann entgegen und dann habe ich meine Partnerin kennengelernt.
Was hat das denn für dich verändert, in einer Beziehung zu sein?
Also für mich auf jeden Fall das Gefühl, meine, so die Erfahrungen, die ich mache, teilen zu können, ist halt irgendwie schon mega schön, das gemeinsam zu erleben. Ich muss auch sagen, meine jetzige Partnerin ist eine Person, die mich manchmal sehr herausfordern kann mit ihren Verhaltensweisen und ich aber dadurch voll gut lernen kann, das, was ich in der Therapie damals auch gelernt habe, umzusetzen, also meine Ängste zu überwinden, gemeinsam mit ihr, weil sie ist auch sehr, sehr stark daran interessiert, dass es uns beiden gut geht, dass wir das gemeinsame Ziel haben und nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander. Und für mich hat das voll die schöne Erfahrung, einfach jemanden zu haben, der mich nicht verurteilt für meine Ängste oder Verlustsängste oder was auch immer, sondern einfach mich da an der Hand nimmt und sagt, komm, wir schaffen das gemeinsam. Ja, verändert hat sich für mich einfach, dass eine Beziehung auch einfach so bereichernd sein kann, indem man gemeinsam Ängste einfach angeht.
Es ist wirklich so tricky und fast so ein bisschen absurd auch, ne, dass so ein Beziehungsglück wirklich oft gefühlt dann kommt, wenn man loslässt. Da haben wir hier ja auch schon öfter drüber gesprochen. Alicia hat mir auch noch erzählt, dass sie sich erst so richtig zugehörig zur queeren Community fühlt, seitdem sie sich aktivistisch engagiert. Sie ist im Vorstand des queeren Netzwerks Oberschwaben. Da hat sie unter anderem den CSD in Ravensburg mitorganisiert. Und dieses Netzwerk, das organisiert das ganze Jahr über Veranstaltungen und schafft eben Möglichkeiten für queere Menschen zusammenzukommen. Manchmal sind es Workshops, manchmal aber auch einfach sowas wie ein Picknick oder ein Treffen in einer Bar, wo sich eben Jugendliche oder erwachsene Menschen austauschen können. Ich wollte von ihr wissen, Alicia, warum ist es dir denn so wichtig, dich zu engagieren?
Also zum einen, weil ich mir sicherlich gewünscht hätte, als ich 15, 16, 17, 18, weiß ich nicht, was war, dass es Menschen gibt, die mir halt zeigen, so, es lohnt sich zu kämpfen um sein eigenes Recht, um seine eigene Identität und dass jeder Mensch von uns wertvoll genug ist, dass jemand für einen oder dass man miteinander eben für Gleichberechtigung und Gleichstellung kämpft. Ich hätte mir das mit Sicherheit, hätte ich mir das gewünscht. Und weil ich einfach kein Mensch bin, der gerne mich permanent beschwert, aber nichts tut. Und man muss sagen, ich bin natürlich immer noch sehr privilegiert, wie gesagt. Ja, als Frau werde ich natürlich diskriminiert, aber ich habe trotzdem irgendwie immer noch mehr Glück als andere. Und ich möchte meine Privilegien nutzen. Ich möchte nicht mich darauf ausruhen, was meine Voraktivistis vor unserer Zeit für uns erkämpft haben, die Ehe für alle, alle möglichen Gesetze, die alle erkämpft wurden, wo nicht irgendwie unsere Bundesregierung mal selber auf die Idee gekommen ist, dass queeres Leben eigentlich, also dass es ein Menschenrecht ist, ja, dass wir gleichberechtigt sein müssen, sondern das haben Leute vor mir erkämpft, also möchte ich gerne das weitertragen und auch für die, die nach mir kommen, kämpfen.
Und wie ist so das Feedback darauf?
Es kommt ganz drauf an, natürlich die aus der eigenen Community, die Menschen, da bin ich, glaube ich, für viele auf jeden Fall ein Vorbild. Also ich habe mich jetzt erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin unterhalten, die mir erzählt hat, dass auch Jugendliche ganz oft dann so, wenn sie mich irgendwo sehen oder Leute, die mich sehen, dass sie dann schon so sagen, ah, das ist die Alicia und dass ich für die so eine Vorbildfunktion habe, aber ich möchte auch mal irgendwie da auf der Bühne stehen und so selbstbewusst da sprechen. By the way, ich bin gar nicht so selbstbewusst. Ich habe es mir einfach nur irgendwann, habe ich einfach mein Lampenfieber abgelegt und habe gesagt, ey, wenn ich irgendwas verändern will, dann muss ich da jetzt hinstehen mit meinem Gesicht. Von der Seite kommt da eher positives Feedback. Da freue ich mich auch immer, wenn Leute mich ansprechen oder auch meine Beiträge teilen oder mir schreiben oder auch mir schreiben und einfach zum Beispiel mich um einen Rat fragen oder um meine Erfahrungen fragen und ich dann da die Ehre habe, sozusagen Teil zu sein von deren Geschichte. Dann gibt's aber natürlich auch noch die andere Seite an Personen und oft sind das heterosexuelle Cis-Männer, die vor allem im Netz natürlich den Oberhate ablassen. Da kriegt man teilweise Morddrohungen. Man kriegt auch offen unter Reels, unter Beiträgen teilweise Kommentare von wegen, ja, also man bekommt da den Tod teilweise gewünscht, ja, nur weil man halt öffentlich über Diskriminierung spricht, beziehungsweise ich mich ja sehr krass mit dem Thema Feminismus und patriarchalen Strukturen auseinandersetze. Ja, da kriegt man auf jeden Fall ziemlich viel Hass. Und es gibt aber auch Leute hier in Ravensburg, die auch offen darüber sprechen, dass ich eine Männerhasserin bin. Das gibt's natürlich auch. Da kommen auch Leute zu mir und sagen, ja, mit dir will ich gar nicht diskutieren, du hast doch eh alle Männer. Die haben einfach nicht verstanden, so dass es nicht um den Hass an Männern geht, sondern dass ich einfach Misogynie-Hass, Frauenhass-Hass. Und da fehlt einfach immer noch die Selbstreflexion, leider.
Du hast aber ja auch gesagt, dass manche Menschen dich so als Vorbild richtig wahrnehmen. Wie fühlt sich das für dich an, dass du quasi selber ein Vorbild geworden bist für andere Menschen?
Also ich freue mich natürlich sehr darüber, aber es ist auch eine Riesenverantwortung einfach. Einerseits finde ich es einfach richtig, richtig schön, ja, dass ich mit dem, was mir wichtig ist und was einfach auch eine wichtige Sache ist, anderen Menschen da irgendwie so viel Mut machen kann. Und da die dann zu mir kommen und sagen, boah, Alicia, seit du mir das erzählt hast, fällt mir das auch auf und ich werde richtig wütend. Dann denke ich mir so, ja, sei wütend, sei bitte wütend, weil diese Wut brauchen wir irgendwie. Oder wenn dann jemand sagt, boah, ich möchte mich jetzt auch engagieren, weil ich merke irgendwie, das tut mir gut, an der Stelle etwas zu verändern, wo es mich stört. Und ich freue mich halt einfach um jede Person irgendwie, der ich damit zeigen kann, sodass man nicht hilflos dastehen muss, sondern dass man eine Handlungsfähigkeit hat, dass man Handlungsmacht hat, ja. Auch wenn es sich ganz oft im Leben nicht so anfühlt und man immer denkt, boah, das ist eigentlich sinnlos, was wir hier machen, ist es nicht.
Ja, also so ein bisschen ist tatsächlich Alicia das Vorbild geworden, was ihr früher gefehlt hat. Und in dieser Folge, da haben wir ja auch immer wieder von der queeren Community gesprochen, ne? Man könnte auch sagen, von der LGBTQIA+ Community. L, das steht für lesbisch. G für gay, also schwul. Das B ist bi, das T ist trans. Q steht für queer. Das ist oft ein Sammelbegriff für alle, die nicht hetero und cis sind. I, das steht für intergeschlechtlich. Und A für agender, aromantisch oder asexuell. Und das Plus, das steht eben für alle weiteren sexuellen oder geschlechtlichen Identitäten. Was ich mich in dem Zusammenhang noch gefragt habe, wie ist denn das eigentlich, wenn einem ja quasi so von außen übergestülpt wird, dass man vermeintlich Teil der queeren Szene oder Community ist, weil man zum Beispiel lesbisch ist, weil man bi ist, weil man trans ist. Aber man selber, man sieht sich gar nicht so als Teil der Community. Das sagt Autor Lennart.
Das ist eine komplexe Frage und eine total wichtige Frage. Ich würde sagen, die Szene ist nochmal was anderes als die Community. Ich würde sagen, die Szene ist so die schwul-lesbische Trans-Szenerie in der Stadt. Also die Bars und Clubs und wo man sich zeigt und wo man ist. Und Community ist ja auch so ein bisschen ein abstrakter Begriff, ein politischer Begriff. Und also mein Eindruck war bei allen Menschen, die ich gesprochen habe für das Buch, alle sehen sich nach der Community. Die ist für alle total wichtig. Ich habe eine ältere non-binäre Person hier in Hamburg kennengelernt, die relativ spät gemerkt hat, ich bin non-binär. Mhm. Und Day hat mir gesagt, ich habe diese Menschen gebraucht, die mir überhaupt klar machen, was ich sein kann. Und ich selbst habe, als ich aus dem Saarland nach Köln kam und da die Coming-out-Gruppe besucht habe. Das war so eine Erleichterung. Das war so tröstlich, andere schwule Jungs in meinem Alter kennenzulernen. Nachdem ich aus dem Dorf kam, wo ich das Gefühl hatte, keiner von denen ist das. Und das darf auch keiner wissen. Also das ist super wichtig. Und die Community ist immer vielfältiger geworden. Und es gibt auch Menschen, die sagen, obwohl das so breit gefächert ist und obwohl es so viele Angebote gibt, aber ich für mich persönlich finde da immer noch nicht den Platz. Und das führt uns dann, glaube ich, auch zu der Frage, okay, wie viel ist ja irgendwie bei jeder, also wenn du eine Freundin hast, du musst ja auch überlegen, okay, bisschen dramatisch gesprochen, aber wie viel gebe ich von mir selbst auf, um mit diesen Menschen zusammen zu sein? Wie sehr passe ich mich an? Und das ist ja bei Gemeinschaften nicht anders. Du musst dir sagen, okay, das passt jetzt nicht ganz genau. Die erfüllen jetzt auch nicht alle meine Wünsche. Aber ich verzichte jetzt mal auf ein paar Sachen, auf ein paar Erwartungen und auch auch ein Stück meines Egos, damit ich Teil dieser Gruppe bin. Und ich bin kein Psychologe, aber ich habe den Eindruck, dass das für queere Menschen nochmal eine besondere Herausforderung ist. Weil du halt oft krasse Verletzungen erlebt hast. Und weil du erst sagst, die müssen eine Rolle spielen. Die bringe ich in diese Community rein und die sind wichtig und sie sind ja auch wichtig. Aber ja, vielleicht musst du manchmal ein Stück von dir zurücktreten, um Teil von einer Community zu werden. Und ich glaube, die queere Community gibt es auch nicht. Es sollte sie geben, angesichts der politischen Entwicklung in diesem Land und der zunehmenden Queerfeindlichkeit. Und bei allen Gesprächen, die ich beim Schreiben hatte und dann auch jetzt bei den Lesungen, ging es immer wieder darum, wir müssen zusammenhalten.
Mhm. Also es geht dann schon so um die direkte Übersetzung von Community gleich Gemeinschaft auch, ne?
Ja. Ja, eine Gemeinschaft, die sich wirklich gegenseitig unterstützt und die solidarisch ist.
Und eine Gemeinschaft, die vielleicht auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Gemeinschaft eine romantische Zweierbeziehung ersetzen kann, weil das ja einfach was anderes ist. Aber ich glaube schon, und darüber haben wir auch bei Eine Stunde Liebe schon öfter gesprochen, dass man zum Beispiel das Bedürfnis nach Verbindung oder manche Bedürfnisse, die man sonst vielleicht aus einer Beziehung, einer romantischen Zweierbeziehung zieht, man auch in einer Gemeinschaft finden kann, wenn man vielleicht auch so das Thema romantische Beziehungen ein bisschen dezentriert, ne?
Gibt es ja diesen schönen Song von den Lassie Singers. Ja. Liebe wird oft überbewertet. Liebe wird oft überbewertet.
Und
ja.
Christiane Rösinger hat dann später noch gesungen, Pärchen verpisst euch, keiner vermisst euch.
Ja, zwei Songs, die ich voll und ganz unterschreibe. Nein, ich sehe nämlich auch nach einer Zweierbeziehung, aber die vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast. Warum sind Pärchen manchmal so anstrengend? Wir haben als queere Menschen schon auch gelernt, Liebe anders zu leben. Also zwangsläufig, auch Paarbeziehungen total bitter und traurig, teilweise sehr, sehr, sehr versteckt zu leben. Mhm. Aber wir haben auch gelernt, dass Liebe halt überhaupt mehr ist als diese Paarbeziehung. Wie gesagt, ich hätte auch gern wieder einen Mann. Aber ich habe in letzter Zeit auch gedacht, es ist auch gut mit den Menschen, die du hast. Und mit denen gehst du nicht ins Bett und mit denen stehst du am nächsten Morgen auch nicht auf. Aber die haben eine wahnsinnige Bedeutung in meinem Leben. Und das ist vielleicht was Menschen, die in der heterosexuellen Matrix leben und in dieser Familienmatrix, die haben halt gar nicht so dieses Bedürfnis, glaube ich, weißt du? Weil die möglicherweise sagen, nee, wir haben doch hier unseren Familienverbund, das ist meine Gemeinschaft. Und ich muss nicht anderswo nach Liebe suchen.
Wofür wir in dieser Episode leider keine Zeit hatten, das war noch darüber zu sprechen, wie das Geschlecht, das Alter, eine Behinderung, migrantische Wurzeln oder auch der Wohnort sich auch eben auf Einsamkeit auswirken können. Das sind natürlich nochmal zusätzliche Faktoren, die das Gefühl von Einsamkeit verstärken können. Vielen Dank nochmal an Alicia Denk und Lennart Herberhold für die Expertise und die persönlichen Einblicke. Lennarts Buch, das heißt Queere Einsamkeit, Queere Gemeinschaft. Wie wollen wir leben? Das ist im Querverlag erschienen und kostet 18 Euro. Und im Liebestagebuch, da nimmt uns Caro diesmal mit in den Stripclub. Auch durch Künstlerinnen wie Cardi B, die vor ihrer Rap-Karriere gestrippt hat und sehr, sehr offen damit ist, oder auch durch Filme wie Hustlers, da hat sich ja der Blick auf Stripclub-Kultur durchaus so ein bisschen verändert. Und warum Caro sich das unbedingt mal selber anschauen wollte, das erzählt sie euch jetzt.
Ich glaube, die meisten haben immer noch von einem Stripclub so das Bild, dass da alte, weiße Männer hingehen, die dann irgendwie da sitzen und sich einen auf nackte Frauen einen aufgehen. Also hat so einen sehr so schmierigen Touch irgendwie. Und in der Realität ist es aber gar nicht mehr so. Also es kann sein, dass es mal so war, weil irgendwoher kommt ja das Klischee. Aber es ist nicht mehr so. Und ich habe immer großes Interesse schon an Mysterien gehabt. Also wenn etwas so, ich weiß auch nicht, hast du schon gehört, so, die war schon mal im Swingerclub oder so, oder wie es da wohl zu sich geht. Und beim Stripclub ist das Gleiche so. so gefühlt, alle reden davon, aber noch keiner war da. Und ich war immer schon neugierig und dachte mir so, ich will das mal erleben. Also ich habe noch nicht gehört, dass da Frauen abgewiesen werden als Gäste. Also kann ich ja einfach mal mitgehen. Und tatsächlich war mein erstes Mal in einem Stripclub, war in Frankfurt auf einem Geburtstag von einem schwulen Freund von mir, der gesagt hatte, er geht total gerne in Stripclubs, weil er hat auch dieses so, ich habe so einen Girls-Abend und wir haben einfach ein bisschen Spaß und es ist Musik und Tanzen und wenn ich dann auch schöne Frauenkörper angucken kann, umso besser. Und dann sind wir mit dieser, es waren vielleicht 10 Schwule und 4 Frauen oder sowas mit dieser ganzen Gruppe in den Stripclub in Frankfurt gegangen und haben uns dann da die Girls angeschaut und das war eine total schöne Atmosphäre, es hatte überhaupt nichts Komisches. Es war so schön, ich habe gesehen, dass die Mädels, die getanzt haben, Spaß haben mit dem, was sie machen. Das gibt es bestimmt auch mal anders. Aber ich gehe davon aus, dass wenn man so in so die regulären großen Stripclubs einer Stadt geht, dass sie da jetzt nicht gezwungen werden zu tanzen. Und ich glaube, auch beim Tanzen ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders als bei jetzt irgendwie Prostitution oder so. Es gibt bestimmt auch die Läden, wo man irgendwie ins Hinterzimmer gehen kann und mit der Stripperin schlafen kann. Das gibt es vielleicht, aber in den großen, so bekannten Läden und so habe ich es nicht mitbekommen, dass das irgendwie eine Option wäre. Also da wird schon sehr drauf geachtet, dass die Girls da nicht angefasst werden. Da gibt es auch immer Security. Die haben immer Leute, wo die Mädels dann halt auch hingehen könnten und sagen können, ey, der benimmt sich gerade nicht irgendwie adäquat oder so. Zumindest ist das der Vibe, den ich so mitkriege. Und genau, und dann, also ich war so fasziniert davon, dass ich genau irgendwann angefangen habe zu sagen, ey, warum mache ich das nicht auch mal, wenn ich unterwegs bin irgendwie und teste mal so verschiedene Kulturen irgendwie aus. In den USA ist ganz interessant, in Seattle war ich, da darf man in vielen Stripclubs nicht trinken, kein Alkohol trinken. Dann ist das so gang und gäbe, dass man vorher sich halt einen reinstellt und dann in den Stripclub geht und dann kann man da so Flatrate Cola trinken oder so. Das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil das war irgendwie die Dynamik, aber es kann auch in dem Laden gelegen haben, dass mir das nicht so gefallen hat, aber genau. Also das ist der Grund, warum ich gehe, weil ich gemerkt habe, dass da hat sich anscheinend viel getan und das sind sehr, sehr frauenfreundliche Plätze, wo man einfach einen guten Mädelsabend haben kann und sich zu unterhalten, wie schön die Frauen sich bewegen oder wie schön die sind oder oh krass, und also es ist einfach eine, ja, ist einfach ein Event. Es ist noch mal ein bisschen aufregender, als es irgendwie einfach in eine Bar zu gehen.
Mit seinen, in Klammern, queeren Friends als Frau in den Stripclub zu gehen. Das scheint ein Ding zu sein. Wobei man bei dem Thema sicherlich auch darüber diskutieren kann, ob solche Läden am Ende Frauen auch nur objektifizieren und sexualisieren und ob da wirklich alle freiwillig sind, die sich da ausziehen. Wie Caro, das er eben auch schon angerissen hat. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann diesen Podcast sehr, sehr gerne abonnieren oder bewerten oder beides. Da freuen wir uns sehr drüber. Und mit Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen meldet euch wie immer sehr, sehr gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.